Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Alev Arman
und Esra Erdoğan. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxie 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 Kilohertz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereien Sternstunde Anatolien und Vermächtnis der türkischen Völker sowie türkische Musik. Nun die Nachrichten.
Das 5. Antalya Diplomacy Forum wird vom 17. bis 19. April unter dem Motto Die Zukunft gestalten, Unsicherheit bewältigen stattfinden. Nach Angaben aus diplomatischen Quellen wird das ADF 2026 unter der Schirmherrschaft von Präsident Recep Tayyip Erdoğan und unter der Ausrichtung des türkischen Außenministeriums stattfinden. Zu den Foren werden mehr als 150 Länder über 20 Staats- und Regierungschefs und 15 stellvertretende Staats- und Regierungschefs sowie mehr als 50 Minister, darunter über 40 Außenminister, erwartet. Darüber hinaus sollen mehr als 460 hochrangige Teilnehmer, darunter 75 Vertreter internationaler Organisationen sowie nahezu 5000 Gäste, einschließlich Akademiker und Studierende, teilnehmen. Es wird prognostiziert, dass etwa die Hälfte der Teilnehmer auf Ebene der Staats- und Regierungschefs aus Afrika und Europa kommen wird. Bei den Außenministern wird ein Anteil von 40% aus Afrika, 35% aus Europa und 22% aus Asien erwartet. Im Rahmen des ADF 2026 sind mehr als 40 Veranstaltungen und Sitzungen geplant. In den Sitzungen sollen die sich vertiefende Unsicherheit im globalen System, Transformationsprozesse sowie regionale Entwicklungen umfassend erörtert werden. Politisch, wirtschaftlich, ökologisch und technologische Themen werden dabei im Mittelpunkt der Diskussionen stehen. Die Aktivitäten des Forums können zeitgleich über die offizielle Webseite und die Social-Media-Kanäle verfolgt werden. Zudem wird ein Großteil der Sitzung über TRT Live übertragen. Geplant ist außerdem, dass Außenminister Hakan Fidan im Rahmen des Forums an mehreren Treffen teilnimmt, darunter das dritte Außenministertreffen der Balkan-Friedensplattform, ein Gaza-bezogenes 8-Parteien-Treffen, die informelle Sitzung des Außenministerrates der Organisation der Türkstaaten sowie ein Treffen zwischen Türkei, Pakistan, Saudi-Arabien und Ägypten.
Außenminister Hakan Fidan hat ein Telefongespräch mit dem pakistanischen Außenminister Muhammad Isakdar geführt. Wie das Außenministerium mitteilte, wurden bei dem Gespräch die Verhandlungen zwischen iranischen und US-amerikanischen Delegationen in Islamabad erörtert. US-Vizepräsident Vance hatte zuvor erklärt, dass die direkten Gespräche mit Iran in Islamabad ohne eine Einigung beendet worden seien. Wir beschäftigen uns seit 21 Stunden mit diesem Thema und haben eine Reihe wichtiger Gespräche mit der iranischen Delegation geführt. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass wir keine Einigung erzielt haben. Ich denke, das ist eher eine schlechte Nachricht für Iran als für die USA. Daher kehren wir ohne eine Einigung in die Vereinigten Staaten zurück, sagte Vance. In iranischen Medien wurde hingegen berichtet, dass das Scheitern in den Gesprächen zwischen Teheran und Washington in Islamabad, einen gemeinsamen Rahmen oder eine Einigung zu erzielen, auf überzogene Forderungen der USA zurückzuführen sei. Außenminister Fidan führte zudem Telefonate mit US-amerikanischen und pakistanischen Vertretern, die an den Verhandlungen in Islamabad teilgenommen hatten. Bei diesen Gesprächen wurden die von den Parteien in den Verhandlungen in Islamabad vertretenen Positionen bewertet sowie das weitere Vorgehen erörtert.
Der Iran hat den USA vorgeworfen, die Friedensgespräche in Islamabad kurz vor einer Einigung blockiert zu haben. Der iranische Außenminister Araghchi erklärte, Teheran habe sich im guten Glauben an Washington gewandt, um den Krieg zu beenden. Die Verhandlungsführer hätten kurz vor einer Einigung in Islamabad gestanden, bevor sie mit den maximalistischen Forderungen, den ständig wechselnden Bedingungen und der Blockade der USA konfrontiert worden seien, so der Minister. Arakchi fügte hinzu, guter Wille wird mit gutem Willen erwidert. Feindschaft hingegen erzeugt Feindschaft.
US-Präsident Donald Trump hat gegenüber Journalisten angekündigt, die Ausgaben der Vereinigten Staaten für die NATO würden einer umfassenden Überprüfung unterzogen werden. Unter dem Titel Botschaft von Trump zur NATO, die Ausgaben für das Bündnis werden eingehend geprüft, betonte Trump seine Enttäuschung darüber, dass die Allianz die Angriffe der USA und Israels gegen Iran nicht unterstützt habe. Zugleich übte er Kritik an der Haltung der NATO-Mitglieder. Sie waren nicht für uns da, jetzt wollen sie sich einbringen, aber es gibt keine echte Bedrohung mehr, sagte Trump und bewertete damit die aktuelle Lage des Bündnisses. Trump stellte zudem den Wert der NATO-Mitgliedschaft grundsätzlich in Frage und verwies auf die finanziellen Verpflichtungen der USA innerhalb des Bündnisses. Er erklärte, dass Billionen Dollar ausgegeben worden seien, um Schutz vor Russland zu gewährleisten und stellte die Rationalität dieser Ausgaben in Frage. Wir haben Billionen Dollar für die NATO ausgegeben, um sie vor Russland zu schützen. Wenn man darüber nachdenkt, schützen wir uns eigentlich vor Russland. Ich habe das schon lange für etwas Unlogisches gehalten. Diese Ausgaben werden sehr ernsthaft überprüft, so Trump.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Viktor Orban hat nach 16 Jahren an der Macht seine Niederlage bei den ungarischen Parlamentswahlen eingestanden. Sein Konkurrent Peter Modia sagte, Orban habe ihn persönlich angerufen, um ihm zu gratulieren, nachdem seine Cisza-Partei in den vorläufigen Ergebnissen einen deutlichen Vorsprung vor der regierenden Fidesz-Partei erzielt hatte. Modias Partei erreichte bei mehr als der Hälfte der ausgezählten Wahlbezirke etwas über 52% der Stimmen, während die regierende Fidesz-Partei rund 39% erhielt. Orban erklärte, er werde dem Land weiterhin von der Opposition aus dienen.
Der rechtsextreme israelische Minister Itamar Ben-Gvir hat erklärt, dass er durch einen Verstoß auf das Gelände der Al-Aqsa-Moschee im Besitz des Jerusalem einen erweiterten Zugang für jüdische Gläubige erreichen wolle. Der Vorfall wurde von Palästina und Jordanien scharf verurteilt. In einem auf dem Gelände aufgenommenen Video sagte der israelische Minister für nationale Sicherheit, »Heute fühle ich mich hier wie der Besitzer dieses Ortes. Es gibt noch viel zu tun und zu entwickeln. Ich dränge dem Premierminister ständig, mehr zu tun. Wir müssen immer weitergehen und noch höher hinaus.« Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2022 hat Ben-Gvir das Moscheegelände mindestens 16 Mal betreten und gilt als Teil der in Israel wachsenden illegalen Siedlerbewegung. Das palästinensische Außenministerium verurteilte die wiederholten Verstöße von Ben-Gvir und Siedlern auf das Gelände der Al-Aqsa-Moschee.
Die Waffenruhe zwischen Moskau und Kiew angesichts der orthodoxen Osterfeiertage ist zu Ende gegangen. Nach dem Ende einer 32-stündigen orthodoxen Osterwaffenruhe, bei der sich beide Seiten gegenseitig Vorstöße vorwarfen, wurde berichtet, dass in der Nacht zum Montag erneut Drohnenangriffe aufgenommen wurden. Die ukrainische Luftwaffe erklärte, Russland habe 98 unbemannte Luftfahrzeuge eingesetzt und Einheiten der Luftverteidigung hätten 87 davon abgeschossen. Ukrainische Behörden teilten mit, dass in der Region Dnipropetrovsk eine Infrastruktureinrichtung getroffen worden sei. Informationen über mögliche Opfer würden noch überprüft. Unterdessen erklärte Russland, dass die im Einsatz befindlichen Luftverteidigungskräfte am 13. April 33 Drohnen ukrainischen Typs abgefangen und zerstört hätten. Wie schon bei einer ähnlichen Vereinbarung im vergangenen Jahr herrschte entlang der rund 1200 Kilometer langen Frontlinie jedoch lediglich relativ Ruhe. Die ukrainische Armee erklärte, dass russische Streitkräfte mehr als 10.000 Verstöße begangen hätten, die meisten davon während Gefechten an Frontlinien.
Die südostasiatischen Staaten ASEAN haben am Montag gewarnt, die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Iran würden zu einer Destabilisierung einer der wichtigsten maritimen Routen der Welt führen. Sie forderten die sofortige Wiederherstellung einer sicheren und ununterbrochenen Passage durch die Straße von Hormus. In einer gemeinsamen Erklärung riefen die Außenminister der ASEAN alle Seiten dazu auf, Seeleute zu schützen und die Sicherheit von Schiffen und Flugzeugen im strategischen Korridor zu gewährleisten. Der Aufruf erfolgte, nachdem der Schiffsverkehr in der Meerenge infolge der neu angekündigten US-Blockade iranischer Häfen nahezu zum Erliegen gekommen war. Die ASEAN-Minister forderten Washington und Teheran auf, am Verhandlungstisch zu bleiben und betonten, dass nur ein nachhaltiger Dialog die Feindseligkeiten beenden und langfristige regionale Stabilität sichern könne.
Meine Damen und Herren, von der Stimme von Türkei hörten Sie die Nachrichten gesprochen von
Esra Erdoğan
und Alev Arman.
Sen iste canım senin olsun, seninle her şeye varım ben. Sen beni vurdu yolumsun, yıldızlara yürürüm senle. Sen iste canım senin olsun, sen her şeysin. Canımı canına katabilirsin. Yarsam senden beni şu ateşe atabilirsin. Sen her şeysin. Canımı canına katabilirsin. Yarsam senden beni şu ateşe atabilirsin. Sen benim için teksin bu dünyada, meleksin, bebeksin, her şeyimsin benim. Yaşayamam sensiz, yaşayamam asla. Doyulmaz balımsın, kelebeksin.
Sen benim için sıcak bir güneşsin. Bugünlerim, yarınlarım, her şeyimsin benim. Göstermesin Tanrım, yaşatmasın bana.
Canım senin olsun. Sen her şeysin. Canımı canına katabilirsin. Yanarsam senden beni şu ateşe atabilirsin. Sen her şeysin. Canımı canına katabilirsin. Sen benim için teksin bu dünyada, meleksin, bebeksin, her şeyimsin benim. Yaşayamam sensiz, yaşayamam asla. Doyulmaz balımsın, kelebeksin.
Sen benim için sıcak bir güneşsin. Bugünlerim, yarınlarım, her şeyimsin benim. Göstermesin Tanrım, yaşatmasın bana.
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Gözlerle
acı ruhunda. Hani soran gözlerle kapında bekleyen dargın anıların gibi.
Sternstunde Anatolien.
In der dunkelsten Stunde der Nacht, wenn Sie fernab der Lichter der Stadt auf einem Hügel den Blick zum Himmel heben, wird Ihnen der entfernteste Planet, den Sie mit bloßem Auge sehen können, entgegenblicken. Der Saturn. Er leuchtet in einem gelblichen, fahlen Licht und bewegt sich so langsam zwischen den Sternen, dass es Geduld erfordert, ihm zu folgen. Die Venus ist hell, der Mars fällt durch sein Rot auf, der Jupiter beeindruckt durch seine gewaltige Präsenz. Doch der Saturn ist anders. Am Himmel bewegt er sich schwer, würdevoll und entschlossen, als trüge er die Zeit selbst auf seinen Schultern. Die Geschichte des Saturns beginnt im alten Mesopotamien, der uralte Nachbar Anatoliens, zwischen Keilschrifttafeln. Dort ist er Ninurta, der Gott des Krieges und der Landwirtschaft. Der Legende nach wurde Ninurta beauftragt, den Riesenvogel Anzu zu besiegen, der die Schicksalstafeln der Götter gestohlen hatte. Während kein anderer Gott den Mut aufbrachte, trat Ninurta mit Geduld und Entschlossenheit vor und stellte die Ordnung wieder her. Noch bedeutsamer ist, dass Ninurta, als er den Unterweltdämon Azak besiegte, dessen steinerne Armee zerschlug und seine Steine nutzte, um die Flussbetten von Tigris und Euphrat zu formen. Mit anderen Worten, die beiden großen Flüsse, die heute die fruchtbaren Böden Anatoliens bewässern, sind aus mythologischer Sicht ein Werk jener geduldigen Kraft, die den Saturn repräsentiert. Die Langsamkeit des Saturns am Himmel war ein Spiegelbild seiner schweren, aber weltgestaltenden Schritte Ninurtas. Diese Erkenntnis aus Mesopotamien wurde in Anatolien übernommen. In den in Hattusha gefundenen hethitischen Keilschrifttafeln finden sich Aufzeichnungen über Sonnenfinsternisse und Planetenbewegungen. Für die Hethiter waren Himmelsereignisse Botschaften der Götter. Doch der Saturn nahm eine besondere Stellung ein. Er benötigt 29,5 Jahre für einen Umlauf um die Sonne. Innerhalb eines Menschenlebens ist es nicht einmal sicher, seine Rückkehr an denselben Punkt zu erleben. Wenn ein Kind geboren wurde und der Saturn sich in einem bestimmten Sternbild befand, war dieses Kind, wenn der Saturn dorthin zurückkehrte, bereits ein Erwachsener an der Schwelle zum mittleren Alter. Deshalb ist der Saturn kein individueller, sondern ein Planet der Generationen. Ihn zu beobachten war nicht die Aufgabe eines einzelnen Priesters, sondern einer Institution, des Staates, und war eine Tradition. In einigen hethitischen Texten wird der Planet Kaivan oder Schwarzer Stern genannt. Die Berichte, die hethitische Priester anhand der langsamen Bewegung des Saturns dem König vorlegten, waren nicht nur astronomische Daten, sondern zugleich politische Risikoanalysen. Ein falsch gedeuteter Himmel bedeutete einen Bruch des Vertrags mit den Göttern. Die Zeit verging, Reiche zerfielen, neue entstanden. Doch die langsame Bewegung des Saturns am Himmel blieb unverändert. Im Mittelalter begann man in Anatolien diesen Planeten Sühal zu nennen. In der osmanischen Kosmologie befand sich Sühal an der äußersten Grenze der sieben Himmel. In der Divan-Dichtung wurde Sühal stets als in schwarz gekleideter, mit einem Stab langsam schreitender, weiser, aber distanzierter Kreis dargestellt. In der osmanischen Architektur lässt sich seine Spur in den verborgensten Punkten der Kuppel verfolgen. Die konzentrischen Kreise, die sich vom großen Sonnenmotiv im Zentrum der Kuppel nach außen ausbreiten, symbolisieren die Planetensphäre. Der äußerste, umfassende Ring ist der Sitz Sühals. Doch diese jahrtausendlange stille Begegnung mit dem Saturn erlebte zu Beginn des 17. Jahrhunderts einen erschütternden Bruch, als Galilei sein Teleskop auf den Himmel richtete.
Angesichts des seltsamen Anblicks war Galileo Galilei erschüttert. Der Saturn war keine glatte Kugel. In sein Notizbuch schrieb er, dass der Planet auf beiden Seiten ohrenartige Ausbuchtungen besitzte. Als diese später verschwanden, geriet Galileo Galilei in große Verwirrung und erinnerte sich an antike Mythen. Dass in alten anatolischen Himmelsaufzeichnungen Beschreibungen wie gehörnter Planet oder Planet mit Ohren auftauchten, fällt genau in diese Zeit. Als Christian Huygens im Jahr 1655 erkannte, dass es sich um einen frei rotierenden dünnen Ring handelt und Giovanni Domenico Cassini 1675 feststellte, dass dieser Ring nicht aus einem einzigen Stück besteht, veränderte sich das Weltbild der Menschheit grundlegend. Diese Ohren waren in Wirklichkeit die Eisspitze des Universums. Hier zeigt sich der Unterschied zwischen Sehen und Erkennen. Der antike Mensch in Anatolien sah die Ringe nicht, doch er erkannte, dass der Saturn anders war. Er bemerkte, dass er sich nach einem anderen Rhythmus am Himmel bewegt. Er verband ihn mit Zeit, Geduld und Grenze. Und diese Deutung widersprachen nicht den Daten der modernen Astronomie. Im Gegenteil, sie erzählen dieselbe Wahrheit in einer anderen Sprache. Saturn ist tatsächlich langsam. Sein Zyklus ist tatsächlich lang. Er verlangt tatsächlich Geduld. Auch heute ist es möglich, den Saturn von Türkei aus zu beobachten. Am 25. Januar 2025 konnte man von Türkei aus beobachten, wie sich 6 Planeten gleichzeitig am Himmel ausrichteten. Saturn, Venus, Neptun, Uranus, Jupiter und Mars boten den Beobachtern ein einzigartiges visuelles Schauspiel. Wenn Sie heute von Türkei aus auf den Saturn blicken, sehen Sie in Wirklichkeit nicht nur einen einzelnen Planeten, sondern eine jahrtausendalte Tradition des Beobachtens. Die Sorge eines hethitischen Priesters, die Berechnung eines osmanischen Hofastronomen, die Verwunderung Galileos Galilei und die Bewunderung der modernen Astronomie treffen sich an einem Punkt. Abschließend lässt sich sagen, der Saturn lehrt Sie etwas über Geduld. Manche Dinge lassen sich nicht sofort verstehen. Manche Dinge brauchen Generationen. Manche Planeten sagen den Eiligen nichts. Manche Planeten sprechen nicht zu denen, die nur schauen, sondern zu denen, die warten und geduldig sind.
Sternstunde Anatolien.
Beyaz yalan, beyaz yalanlar diyorlar adına, günahları kendi boyunlarına. Bence palavra, seni de, beni de yiyorlar.
Konuşmamız gerek. Sana hiç yalan söylemedim ki, ama bazı şeyleri biraz eksik anlatmış olabilirim. Yıkılmayız, yağmasak da gürleyen cinsleriz. Bulunmaz taşlardan bir kolyeyiz. Kopmayız küçük sağlam düğümlerle uğraşmayız. Buzların altında üşüdüm, yalnız kaldım. Mevsim geçsin diye bekliyorum. Kur yapanın tuzağında çaresiz kıvrandım. Üzüntümle yüzleşiyorum. Senden tek dileğim deli, sev beni.
Dinle beni açma geçen bölümdeki alkışlanmamış herkesi üzmüş kırmış verdiği beyaz yalan. Beyaz yalanlar diyorlar adına, günahları kendi boyunlarına. Bence palavra hepimizi, seni de beni de yiyorlar. Duygularımla sevdim ben seni, ama şartlar denen o vahim şey caydırmış olabilir mi bunca mağdur aşk dedi. Geç beni, biz diye bir film olsun vizyonda, resimlerin duvar kağıdında, mutfağımda, yatak odamda, her yerde senlik var. Koydum başımın üstüne kalbini, yüksekten daha iyi göz diye gerçekleri, tehlikeleri, anlık bozuk insan hallerini. Bildim tenimin kıvamı seni. Beyaz yalan, beyaz yalanlar diyorlar adına, günahları kendi boyunlarına. Bence palavra hepimizi, seni de beni de yiyorlar. Beyaz yalan, beyaz yalanlar diyorlar adına, günahları kendi boyunlarına. Bence palavra hepimizi, seni de beni de yiyorlar. Melek yüzlüm şeytana uymuş olabilir mi? Gerekli dersi almış mıdır ki daha fazla yüklenmeye? Bence hiç hiç gerek yok sevgilim. Otur biraz, konuşmamız gerek. Sana hiç yalan söylemedim bir ama bazı şeyleri biraz eksik anlatmış olabilirim.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiye's mit Ihnen.
Vermächtnis der türkischen Völker.
Es gibt Orte, die sich nicht mit Worten erklären, sondern mit den Melodien, die der Wind trägt, mit den Düften, die die Erde bewahrt und mit den Berührungen, die aus der Zeit selbst hervorgehen. Der Mensch erkennt solche Landschaften nicht nur mit den Augen, sondern vor allem mit Herz und Seele. In der heutigen Folge der Sendereihe Vermächtnis der türkischen Völker begeben wir uns an einen Ort, an dem die Zeit langsam fließt und selbst der Wind wie eine alte Geschichte flüstert. Wir reisen an die Ufer der Wolga, tief in den Wäldern verborgen, in das Land der Tschuwaschien. Das Land der Tschuwaschen liegt heute innerhalb der Grenzen der Republik Tschuwaschien in der Russischen Föderation im mittleren Einzugsgebiet der Wolga. Umgeben von weiten Wäldern und fruchtbaren Ebenen leben hier die Tschuwaschen, ein Türkvolk, das seine Sprache, Musik und Traditionen bewahrt hat. In diesem Sinne ist das Land nicht nur eine geografische Region, sondern ein vielschichtiger Erinnerungsraum, in dem eine der ältesten und eigenständigsten kulturellen Strömungen der türkischen Welt weiterlebt. Hier fließt das Leben im Rhythmus eines Liedes. Mit den ersten Strahlen des Morgens erklingen Melodien, mal ein Wiegenlied, mal ein Liebeslied oder eine Erinnerung aus vergangenen Zeiten. Diese Klänge sind nicht nur Musik, sondern das Gedächtnis eines Volkes. Die tschuwaschischen Volkslieder sind schlicht und doch tiefgründig. Fern von Prunk begleiten sie jeden Moment des Lebens, auf dem Feld, im Haus, bei Hochzeiten und in Zeiten der Trauer. Besonders Wiegenlieder sind nicht nur dazu da, Kinder in den Schlaf zu wiegen, sondern tragen eine ganze Kultur weiter. So bleiben diese Melodien von Generation zu Generation überliefert, das lebendigste Gedächtnis der Tschuwaschen. Kunsthandwerk, insbesondere die Holzverarbeitung, ist ein sichtbarer Ausdruck der kulturellen Identität der tschuwaschischen Türken. In der Architektur der Häuser, in Alltagsgegenständen und Verzierungen zeigt sich eine feine Handwerkskunst, in der sich ästhetisches Empfinden und Glaubenswelt vereinen. Die Motive sind nicht nur Dekoration, sondern tragen symbolische und schützende Bedeutungen. Auch traditionelle Kleidung, Stickereien und Webarbeiten sind wichtige Bestandteile der gesellschaftlichen Identität. All diese Elemente zusammen formen eine reiche kulturelle Einheit, die ihre Wurzeln bewahrt und zugleich bis in die Gegenwart reicht. Die Kultur der Tschuwaschen ist eng mit einer tiefen und ausgewogenen Beziehung zur Natur verbunden. Wälder, Flüsse und Erde sind nicht nur Lebensraum, sondern auch Träger von Erinnerung und Bedeutung. Deshalb nehmen Respekt, Maß und Harmonie im Alltag einen zentralen Platz ein. Tätigkeiten wie Landwirtschaft und Viehzucht sind nicht nur Erwerbsquellen, sondern Teil einer Lebensweise, die mit Ritualen und Glaubensvorstellungen verflochten ist. Eine der faszinierendsten Traditionen ist die heilige Verbindung zur Natur, die sich im Alltag widerspiegelt, insbesondere im Brauch des heiligen Baumes. Manche Bäume gelten nicht einfach als Pflanzen, sondern als beseelte, schützende Wesen. An ihre Äste werden Wünsche gehängt, Tücher gebunden und Gebete gesprochen. Einen solchen Baum zu beschädigen, gilt als großer Respektverlust. Diese Tradition ist ein lebendiges Erbe alter türkischer Glaubenssysteme und ein starkes Zeichen der spirituellen Beziehung zwischen Mensch und Natur. Stellen Sie sich einen Abend in Tschuwaschien vor. Zwischen Holzhäusern versammeln sich Menschen. Ein Lied erklingt, junge Menschen tanzen, während die Älteren lächeln. Und das stärkste Gefühl dieses Moments ist Gemeinschaft. Viele dieser Lieder entstehen spontan. Die Emotion des Augenblicks verwandelt sich in Worte und lebt, auch ohne schriftliche Form, in der Erinnerung weiter. Die tschuwachische Sprache trägt diese Gefühle in ihrer reinsten Form und besitzt innerhalb der Türksprachen eine ganz eigene Struktur. Deshalb muss man ein tschuwachisches Lied nicht nur hören, sondern fühlen, um es zu verstehen. Auch wenn sich die Zeit wandelt, bleiben die Wurzeln in diesem Land lebendig. Trotz der Modernisierung werden Häuser bewahrt, Lieder gesungen und Traditionen neu belebt. Dieser Einsatz dient nicht nur dem Erhalt der Vergangenheit, sondern auch dem Weitertragen der eigenen Identität in die Zukunft. Die alten Stimmen, die wir heute hören, erinnern uns daran, solange der Mensch seine Wurzeln bewahrt, reicht er über die Zeit hinaus. Und manche Stimmen steigen noch immer aus diesen Wurzeln empor.
Vermächtnis der türkischen Völker.
Aşkımsın, çikolata, aşkımsın, limonata, aşkımsın, oh aşkımsın,
Stimme Türkiye's. Wir senden in die Welt.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von THT zu Ende. Die Sendung wurde von Alev Arman moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Está a ouvir a Rádio TRT, Voz da Turquia.